Wir haben gerade eine Predigtreihe in unserer Gemeinde. Bibel-Extra-Wochen habe ich das mal genannt, über den Epheserbrief. Es geht um Gemeinde. Gemeinde, Himmel, Erde und zurück. Also, dass die Gemeinde etwas ist, was Gott sich ausgedacht hat und was trotzdem in dieser Welt, auf dieser Erde passiert. Heute geht es, wie schon gesagt, um die Einheit in Christus. Wir kommen so langsam uns als Gemeinde näher. Also heute geht es schon mehr um uns. Bisher ging es immer sehr grundsätzlich um die Beziehung zu Gott. Deswegen nochmal die kleine Erinnerung vor einer Woche. Da hatten wir gemerkt, wie einseitig Paulus deutlich gemacht hat, dass es allein Gottes Sache ist, dass überhaupt Glauben entsteht bei jedem Einzelnen, dass alles in der Gnade Gottes, in seiner Barmherzigkeit zu Hause ist. Und die Ermutigung war, vertrau dich Jesus an. Antworte auf das, was Gott in deinem Leben tut, das, was du wahrnimmst. Und da wollen wir heute anknüpfen. Also das schwingt immer noch so ein bisschen mit, auch in dem Teil, den wir uns heute anschauen wollen, in den Versen. Und wir starten gleich. Heute habe ich die Übersetzung der Basisbibel genommen. Zunächst der Vers 11. Paulus erinnert also nochmal seine Leser an das, was sie früher gewesen sind. Erinnert euch deshalb daran, dass ihr früher schon rein körperlich Heiden wart. Von den sogenannten Beschnittenen wurdet ihr die Unbeschnittenen genannt. Dabei haben auch sie nur die körperliche Beschneidung, die von Menschenhand vollzogen wurde. Um das jetzt genau zu verstehen, müsste man wissen, worum es ging damals im Judentum, was dazugehörte und wer hier angesprochen wird, also Leute, die nicht ursprünglich zum Judentum dazugehören. Wenn ein Jude gefragt worden würde, wer gehörte damals zum Volk Gottes, also nicht nur zu dieser Nation Israel, sondern wer gehört zum Volk Gottes, dann hätte er sicherlich auch, vielleicht nicht nur, aber auch grundlegend äußerliche Kennzeichen genannt. Also Beschneidung, von der hier die Rede ist, dann auch Sabbatheiligung, Essensvorschriften, solange der Tempel noch gestanden hat, dass man da auch Opfer bringen muss und alles Mögliche. Also diese äußeren Dinge stehen eigentlich für geistliche Wahrheiten, für innere Sachen. An denen kann man dann aber auch ablesen, ob einer dazugehört oder nicht. Wer also beschnitten ist oder den Sabbat heiligt oder anderes macht, der beweist damit, ich gehöre dazu. Paulus hat hier so eine kleine Spitze drin, dass er das nämlich die Sogenannten nennt. Ja, er macht damit schon deutlich, das spielt hier nicht mehr die Rolle, die es früher gespielt haben mag. Die Sogenannten, die sich also etwas das, für die das wichtig ist, was aber heute nicht mehr so viel zu sagen hat. Als ich das so gelesen habe, habe ich mir diese Frage gestellt, welche Sogenannte gibt es heute unter uns, die genau wissen, wer zum Volk dazugehören darf und wer nicht. Also wen gibt's da so? Und ich habe so für mich hin überlegt, so Leute, die genau wissen, wer das und das einhält in der Gemeinde, in der Kirche, der gehört dazu. Wer das nicht einhält oder nicht gemacht hat, der gehört nicht dazu. Vielleicht machst du dir auch gerade so innerlich so bewusst, wer ist das denn so? Wir wollen jetzt hier keine Namen nennen, aber überleg mal, wer ist das denn? Hast du es vorm inneren Auge? Dann möchte ich dich an dies erinnern. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Finger. Wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, zeigen drei auf dich zurück. Also, wenn du jetzt so ein paar Namen vor deinem inneren Auge hast, wer das alles ist, der immer so genau oder die immer so genau weiß, wer dazu gehört oder nicht. Jeder von uns hat so ein inneres Raster. Und darüber müssen wir uns da hin und wieder auch bewusst werden. Jeder von uns hat so ein Raster, dass wir sagen würden, ja, der oder die gehört dazu, wenn man das macht oder wenn man das lässt. Und das ist auch gar nicht verkehrt. Es ist gar nicht verkehrt, dass wir bestimmte Dinge für wichtig halten. Wichtig ist immer nur, dass wir flexibel dabei bleiben. Offen bleiben für anderes, offen bleiben für Neues, für andere, die das vielleicht auch anders sehen. Also diese sogenannten, die, die genau wissen, wer denn nun dazugehört und wer nicht. Das gab es früher, gar keine Frage, gerade im Verhältnis zwischen dem Judentum und dann auch den sogenannten Heiden, also die, die aus einer anderen Kultur kommen. Und Paulus sagt, da ist aber auch was dran. Vers 12, denkt daran, dass ihr damals von Christus getrennt wart. Ihr wart ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremde, für die keiner der Bundesschlüsse galt, mit denen Gott sein Versprechen gab. Ohne Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Also ob man nun zum Volk Gottes dazugehört oder nicht, da ist schon was dran. Es geht also nicht nur um Äußerlichkeiten. Ohne Hoffnung wart ihr damals. Also die, die von Gott nichts wussten, die nicht zu Israel oder dann zu Christus gehören, die sind ohne Hoffnung und habt so in dieser Welt gelebt. Erinnert euch an das, was vorher war. Also es geht nicht um Äußerlichkeiten, wenn es um Glaubensfragen geht. Auch heute nicht. Es geht nicht um Nationalität oder um Geschlecht oder um sozialer Stand oder was uns sonst noch so alles einfallen mag. Aber dennoch trennt der Glaube an Jesus Christus. Das kann man nun auch nicht zur Seite schieben. Es ist nicht egal, ob denn da jetzt einer glaubt oder nicht. Und Paulus sagt hier, es trennt zwischen Hoffnungslosigkeit und Hoffnung. Das nennt er hier zumindest als Kriterium. Zwischen Hoffnungslosigkeit, das heißt, letzte Woche, vielleicht erinnert sich da eine andere, habe ich das versucht so zu sagen, es geht um den autonomen Menschen, der Menschen, der meint, ich bin mir selbst gesetzt, ich bin selbst nur verantwortlich und muss auch allein mich auf mich selbst verlassen. Ich muss mich auf mich selbst verlassen, Hoffnungslosigkeit, wenn da das nicht mehr reicht. Und das trennt, sagt Paulus hier, zwischen Hoffnungslosigkeit und Hoffnung, nämlich ein Leben in Gottes Gegenwart. Also, aber wir sind hier immer noch beim Rückblick nur, so war es früher, aber jetzt, Vers 13. Aber jetzt gehört ihr zu Christus. Ihr, die einst fern wart, seid ihm nahe gekommen durch das Blut, das Christus vergossen hat. Es geht um Jesus. Ob man dazugehört, zu ihm gehört oder nicht. Jetzt gehört ihr zu ihm und seid ihm nahe gekommen. Soweit fast schon sowas wie ein kleiner Rückblick auf letzte Woche, also auf den Text, den wir vorher haben. Und jetzt geht es aber darum, einen Schritt weiter zu gehen, sich das nochmal bewusst zu machen. Wir gehören zu Christus. Das ist so die Basis, auf der wir jetzt hier stehen. Aber was bedeutet das? Was kann das bedeuten für unser Miteinander? Was kann das bedeuten für unser Leben in dieser Zeit und Welt? Jetzt gehört ihr zu Christus. Ich will das mal versuchen mit einer Grafik uns deutlich zu machen. Ihr kennt das schon. Ich versuche das manches Mal, dass man sich das so vergegenwärtigen kann. Wir sind sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob du dich eher bei A einsortierst oder bei B oder bei C. Also wir sind sehr unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich im Geschlecht, das ist meistens das Offensichtlichste, unterschiedlich im sozialen Stand, unterschiedlich in unseren Prägungen, in unseren Vorlieben. Wir sind sehr unterschiedlich in unserer Nationalität, in der Sprache, in der wir sprechen. Es gibt so viele Unterschiede zwischen Menschen. Und diese Unterschiede führen überall dazu, dass es zu Trennung, zu Auseinandersetzung kommt, zu Streit kommt. Da muss ich uns jetzt nicht viel erzählen. Das können wir überall beobachten, wie die Unterschiedlichkeiten nicht zu einem Miteinander führen, sondern zu einer Abgrenzung, zu einer Auseinandersetzung. Und jetzt sagt Paulus seinen Lesern, ihr gehört zu Jesus Christus, ihr seid ihm nahe gekommen. Also A und B und C, jeder für sich ist Christus nahe gekommen. Da ist also eine Beziehung entstanden zwischen Jesus Christus und jedem Einzelnen für sich. Es geht also um den persönlichen Glauben, den jeder zu Jesus Christus entdeckt hat. Und die spannende Frage, mit der Paulus sich jetzt beschäftigt und wo ich uns mitnehmen möchte, ist, hat das auch eine Auswirkung auf das Miteinander? Geht es nur um einen persönlichen Glauben, den jeder so für sich hat, unabhängig von allem anderen? Oder wirkt sich dieser persönliche Glaube, die A, B und C zu Christus haben, auch auf das Miteinander aus? Ganz ideal gesprochen, ist es möglich, dass die Unterschiede nicht nivelliert werden, nicht zur Seite gewischt werden, aber dass es trotzdem zu einer Einheit kommt. Dass es trotzdem zu einem Miteinander kommt, trotz der ganzen Unterschiedlichkeiten, die natürlich nach wie vor da sind. Wir werden nicht alle gleich, wir sind nicht alle gleich, aber es ist trotzdem möglich, so miteinander klarzukommen. Und das ist das, worum es jetzt im Folgenden geht, in den nächsten Versen. Und ich möchte uns die nächsten vier Verse lesen, Epheser 2, 14 bis 17. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat aus den beiden Teilen eine Einheit gemacht und hat die Mauer niedergerissen, die sie trennte. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt, indem er seinen Leib hingab. So hat er das Gesetz und die Gebote aufgehoben, samt ihren Vorschriften. In seiner Person hat er die beiden Teile zu einem neuen Menschen vereint und dadurch Frieden gestiftet. Zugleich hat er die beiden Teile durch seinen Tod am Kreuz als einen Leib mit Gott versöhnt. So hat er durch seinen eigenen Tod die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete Frieden. Friede für euch in der Ferne und Friede für die in der Nähe. Das Erste, was mir so ins Auge gesprungen ist, als ich das gelesen habe, das haben sie in dieser Übersetzung auch so versucht, deutlich zu machen, ist, dass in diesen vier Versen 6-mal steht, was Christus getan hat. Er hat gehandelt. Es geht also nicht darum, was Jesus sich vorgenommen hat, was er gerne hätte oder was er sich so vorstellt, wie sein müsste, idealerweise, sondern er hat gehandelt. Das, was wir jetzt wahrnehmen, was wir in diesen Versen lesen werden, das ist schon so, sagt Paulus hier. Das ist kein Wunschdenken, das ist nicht der Idealzustand, sondern das ist schon. Christus hat bereits gehandelt. Das hatten wir auch letzte Woche schon festgestellt. Paulus greift hier oft zu einer sehr einseitigen Aussage. Schwarz-Weiß, 100%. Gott hat in Christus hier bereits vollkommen gehandelt. Und was hat er getan? Was hat er so grundlegend hier getan? Das ist das andere, was hier ins Auge fällt, dass er nämlich eine Einheit gemacht hat. Aus denen, die rein in dieser Zeit und Welt, wie sie miteinander sonst niemals klar kämen, trotzdem jetzt eins geworden sind. Sie eine Einheit gemacht, sogar sie in eine Person zusammengesetzt. Er hat die Feindschaft beseitigt oder unten sagt er hat die Feindschaft getötet. Also radikaler kann man nicht gegen Feindschaft vorgehen, wenn man sie tötet. Also Jesus hat bereits alle, die sehr unterschiedlich sind, zu einem neuen Menschen vereint, nämlich in der Gemeinde. Schau dich mal um. Das gilt für uns, die wir jetzt hier sitzen, wenn wir uns denn als Teil der Gemeinde sehen. Das ist eine Einheit, die Jesus bereits getan hat. Also nicht etwas, was wir gerne hätten, wenn es so wäre, sondern er hat in der Gemeinde uns bereits zu einem neuen Menschen vereint, sagt uns Paulus hier in diesem Wort Gottes. Und er sagt uns auch, wie er das gemacht hat. Also Jesus hat das getan, nämlich indem er sich selbst hingegeben hat, indem er seinen Leib hingegeben hat, in seiner Person, durch seinen Tod am Kreuz hat er uns mit Gott versöhnt durch seinen eigenen Tod. Also das, was Jesus am Kreuz getan hat, hat Auswirkung, unmittelbare Auswirkung auf uns heute hier. Nämlich dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, für uns die Trennung zu Gott aufgehoben hat, hat er gleichzeitig auch die Trennung, die sonst uns Menschen so voneinander trennt, aufgehoben. Also Jesus hat bereits gehandelt. Er hat in der Gemeinde durch seinen Tod uns mit Gott versöhnt. Das ist so die grundlegende Aussage. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit das, was uns von Gott trennt, unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Selbstverfallenheit, all das hat er am Kreuz auf sich genommen. Und so sind wir mit Gott versöhnt. Jeder persönlich, der sich im Glauben darauf einlässt. Gott, Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Aber dabei bleibt Paulus jetzt nicht stehen. Er sagt, das gilt nicht nur für dich persönlich und dann freu dich dran, sondern das hat Auswirkung auf das Miteinander. Und er hat damit auch alles Trennende zwischen uns Menschen beseitigt. Und das ist das Spannende. Das ist die Auswirkung von dem, was Jesus getan hat, bei jedem persönlich. Also dort, wo Jesus am Kreuz die Trennung von Gott aufhebt, ist für die, die sich darauf einlassen, die im Glauben daran, die sich Jesus anvertrauen, ist diese Trennung zwischen den Menschen auch beseitigt. Damals war die Trennung zwischen Juden und den sogenannten Heiden sehr grundlegend. Und wir kennen heute auch viele sehr grundlegende Trennungen zwischen den Menschen. Das, sagt Paulus hier, ist darin aufgehoben. Sehr spannend. Aber das ist passiert. Und was ist die Folge davon, wo das passiert? Das ist dieses Stichwort Friede, was in diesem Text auch öfter vorkommt. Nämlich Christus selbst ist unser Friede. Er hat Frieden gestiftet oder er verkündet den Frieden denen, die fern sind, also die, die da gar nicht so richtig damit rechnen, dass sie auch dazugehören könnten und denen, die sich schon immer so sehr dazugehörig fühlen. Christus ist dieser Friede. Jesus hat bereits gehandelt. Er hat uns in der Gemeinde den Frieden Gottes gebracht. Das gilt ganz und gar. Das ist das, was schon passiert ist. Wir haben uns ja im Laufe der Jahreslosung schon öfter mit dem Wort Frieden beschäftigt. Wir wissen, dass hier das Wort Shalom im Hintergrund anklingelt aus dem Alten Testament. Und wir haben uns auch schon mal damit beschäftigt und gemerkt, dass Shalom viel mehr ist als nur Abwesenheit von Krieg. Also Friede, dieser Shalom Gottes, ist nicht nur da, wo Menschen so mühselig miteinander klarkommen, so halbwegs, oder sich in Ruhe lassen oder sich ignorieren, sondern der Shalom ist Gegenwart Gottes, erfahrbare Gegenwart Gottes in dieser Welt. Wir beten oft gerne, jedenfalls habe ich das schon oft auch gehört, dass wir Jesus danken, dass wir ja in Frieden leben können. Ist auch so, ne? Soweit wir hier in Deutschland leben, seit wie vielen Jahren jetzt, schnell gerechnet, 60, 70, wo sind wir gerade, haben wir Frieden, aber wir haben keinen Shalom. Denn Friede ist nicht nur Abwesenheit von Krieg. Unser Friede, den wir in diesem Land haben, der geht dann doch ziemlich auf Kosten von vielen anderen. Da können wir nichts dran ändern erstmal, aber es ist nicht Shalom. Es ist nicht so, dass Gottes Gegenwart dadurch erfahrbar wird, sondern es ist für uns kein Krieg. Das ist schon mal gut, schon mal viel wert. Und deswegen können wir auch, wie wir heute gehört haben, viel Gutes woanders tun und das einsetzen. Aber Shalom wäre, wenn tatsächlich unser Friede auch dazu dient, dass andere Menschen in Frieden leben können, eine Zuflucht haben. Wenn wir nicht nur darüber nachdenken, wie wir unsere Außengrenzen schützen können, damit möglichst viele uns in Frieden lassen. Und was denen dann passiert, ist uns egal. Also Shalom ist was anderes. Shalom ist erfahrbarer Friede Gottes untereinander. Es spielt da keine Rolle mehr, ob wir früher uns fern von Gott gehalten haben oder uns von Gott nahe fühlen. Jetzt haben wir diese Jahreslosung, ihr erinnert euch, oder da kann man sie auch noch mal sehen. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist die Jahreslosung. Eine klare Aufforderung, Frieden zu schaffen, hinterherzulaufen, nachzujagen. Und wir haben gerade gehört, dass Jesus bereits in der Gemeinde den Frieden Gottes gebracht hat. Dass es also nicht etwas ist, was ich erst noch entwickeln muss, sondern dass das bereits da ist. Vielleicht geht dir das so, mir geht das jedenfalls so, dass ich da eine kleine Spannung wahrnehme zwischen diesen beiden Aussagen. Jage dem Frieden nach und Gott hat bereits, Christus hat bereits den Frieden gebracht. Es geht darum, was wahr ist, weil Gott es schon getan hat. Und es geht darum, was wir erleben miteinander, wie wir das wahrnehmen. Die Theologen des letzten Jahrhunderts, deutsche Theologen, haben das irgendwann mal so formuliert. Es ging da um das Reich Gottes. Sie haben gesagt, es gibt das schon und das noch nicht des Reiches Gottes. Es gibt das schon. Das heißt, es ist schon alles da, was in Christus möglich ist. Oder wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist unter euch in seiner Person, dann ist das das schon. Das ist schon alles da. Das hat, was wir gerade haben. Gott hat schon ganz und gar alles klar gemacht. Aber dennoch müssen wir mit dem noch nicht klarkommen. Dennoch müssten wir damit klarkommen, dass wir noch nicht im Himmel sind, wo alles vollendet ist, sondern dass wir noch auf dem Weg sind. Dass ich von dem, was Christus bereits schon getan hat, dass ich das trotzdem noch umsetzen muss. Dass es trotzdem noch erfahrbar werden muss. Also auf unser Wort hier übertragen, Christus hat bereits durch seinen Tod am Kreuz uns zu einem Leib mit Gott versöhnt. Das ist so. Das ist so gesehen das schon. Das ist die geistliche Wirklichkeit, die über jeder Gemeinde steht, über jeder Gemeinschaft von Christen steht. Das ist so. Da können wir nichts dazu tun, da können wir nichts davon tun. Das können wir nur so wahrnehmen. Trotzdem bleibt es auch dabei, dass es schon ein noch nicht gibt. Nämlich, dass diese geistliche Wahrheit, dass das schon so ist, immer noch zur erlebten Wirklichkeit werden muss. Und aus dieser Spannung kommen wir auch nicht raus. Wir sind ja keine, würde das Spiritualisten nennen, also Leute, die sozusagen nur noch in geistlichen Sphären sich aufhalten, keinen Kontakt mehr zur Wirklichkeit haben. Die tun so, als wenn es die erlebte Wirklichkeit nicht gibt. Wir gehören aber auch nicht zu denen, die nur auch beim noch nicht sind, die also nur sehen, was alles nicht ist und eigentlich gar nicht glauben können, dass das stimmt, sondern wir glauben, dass diese Einheit durch Christus am Kreuz tatsächlich da ist, dass das uns als Gemeinde ausmacht. Zugleich gehen wir damit um, dass wir immer noch auf dem Weg sind miteinander. Und wie das sein kann, dass das schon, was passiert ist, in unserem noch nicht Wirklichkeit wird. Darum dreht sich dann noch die restlichen 5 Verse von unserem kleinen Abschnitt. Und das wollen wir uns jetzt nochmal genauer ansehen. Ich lese uns zunächst die Verse 18 bis 22. Paulus schreibt dort, denn durch ihn, durch Christus, haben wir alle Zugang zum Vater, weil wir einen Geist empfangen haben. Ihr seid also nicht mehr Fremde oder Gäste ohne Bürgerrecht. Ihr seid vielmehr gleichberechtigte Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid als Gemeinde gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Eckstein Christus Jesus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten, so wächst er zu einem heiligen Tempel empor. Der dem Herrn gehört, weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Also wenn wir uns diese ganzen 5 Verse anschauen, ist die Frage, die wir jetzt uns noch überlegen wollen, wie kann das schon der Einheit in Christus, also das, was Jesus schon ganz und gar getan hat, wie kann das immer mehr auch zur erlebten Wirklichkeit werden für uns als Gemeinde mitten im noch nicht, mitten darin, dass wir noch auf dem Weg sind. Dazu müssen wir uns diesen Bibeltext oder wollen wir uns diesen Bibeltext noch etwas genauer ansehen. Das müsste man jetzt eigentlich auf Griechisch tun. So sehe das dann aus. Weil das im Deutschen ganz schwierig wiederzugeben ist, habe ich mal gewagt, den Text so abzudrucken. Ihr seht da in diesen 4 Versen von 19 lauter gelb gedruckte, fett gedruckte Worte. Diese Worte haben alle die gleiche Wortwurzel. Also in den gleichen Wortstamm. Mal sind es Substantive, mal sind es Verben. Aber es ist immer das gleiche Wort, was da im Hintergrund steckt. Wir schauen uns gleich an, welches das ist. Das macht Paulus ja ab und zu oder auch andere. Wir hatten das, erinnert euch manchmal, wenn er uns mit der Nase auf etwas draufstoßen will, wenn er also deutlich machen will, darum geht's jetzt wirklich, dann kann er sehr kunstvoll überlegen, welche Worte nehme ich jetzt, damit das deutlich wird. Und das, was hier in diesen fettgedruckten Worten immer im Hintergrund mitschwingt, ist das Wort oder der Wortstamm von Oikos. Das Haus, oder wenn man möchte, kann man das mit Familie übersetzen, aber dann dürfen wir das nicht mit unserer Familie, die wir so erleben, gleichsetzen. Es meint mehr die Lebensgemeinschaft, die Wohn- und Lebensgemeinschaft, die Großfamilie könnte man das eventuell nennen, so wie man zusammengelebt hat. Was es nicht meint, ist ein statisches Haus. Also zwar kann man auch mit diesem Wort Oikos ein Haus bezeichnen, in das man hineingeht, das schon, aber hier geht es um diese Wohn- und Lebensgemeinschaft. Wenn wir also an Gemeinde denken, als Oikos, oder Ekklesia war eigentlich das Wort, was man dann gewählt hat, aber wenn es um dieses Haus geht, dann dürfen wir nicht zuerst an sowas denken, also an ein Haus, was so tempelähnlich sehr groß ist, sehr kräftig ist, sehr schön ist. Ich habe hier das bekannteste genommen, was es im christlichen Bereich wahrscheinlich gibt, den Petersdom in Rom. Also das ist nicht Gemeinde, ein Haus, ein Tempel, ein Gebäude. Wenn du jetzt Angst hast, ich betreibe jetzt hier Katholiken-Bashing oder sowas, die Bösen, die solche Häuser bauen, das sei ferne, das will ich auf gar keinen Fall, deswegen nehmen wir noch dieses Haus. Es ist genau das Gleiche. Dieses Haus, in dem wir leben, wo wir uns wohlfühlen, wo wir dankbar sind, dass wir sein dürfen, ist trotzdem kein Tempel. Hier ist kein heiliger Ort. Es ist kein besonders geweihtes Gebäude oder sowas. In der Gemeinde Jesu geht es nicht zuerst um Gebäude, geht es nicht um Orte. Es gibt keine heiligen Orte mehr. Und das ist wichtig. Manche Gemeinden, ich glaube, ihr in der Holzstraße macht das auch, dass sie Winterspielplätze wahrnehmen. Diese herrlichen Räume hier kann man ja wunderbar nutzen, um hier über Winter mit Kindern zu spielen, wenn man hier mal ein bisschen Platz macht, hier ein paar Sachen an diese schönen Balken hängt, wo man dran rumschaukeln kann. Ein wunderbarer Ort. Es wird dadurch nicht entweiht, so ein Gebäude. Oder wenn man hier einen Marktplatz einrichten würde, wo Leute sich begegnen können oder was weiß ich. Christliche Gebäude sind keine heiligen Orte. So wichtig sie sind und so sehr wir uns darüber freuen, dass wir einen Ort haben, wo wir uns treffen können, wo wir miteinander leben können. Es gibt keine heiligen Orte mehr. Und da wehrt sich auch das Neue Testament sehr deutlich dagegen. Wir werden das gleich noch sehen. Sondern das, was Gemeinde ausmacht, ist Wohngemeinschaft. Das ist viel passender. Eine Wohngemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Mit Jesus als dem Herrn in der Mitte, mit dem Heiligen Geist, der das prägt. Das ist das Bild, was Paulus uns hier von Gemeinde nahebringt. Gemeinde ist wie eine Wohngemeinschaft mit Gott zusammen, wo man zusammen lebt und miteinander unterwegs ist. Und dann gehören diese sehr unterschiedlichen Leute, die wir sind, sehr unterschiedlich geprägt, sehr unterschiedlich in ihrer Herkunft, die sind miteinander unterwegs. Die wohnen da zusammen. Die sind gemeinsam Gemeinde. Es hat was mit Nähe zu tun, es hat was mit Lebensgestaltung zu tun, es hat was mit Anteil geben und Anteil nehmen zu tun. Vielleicht denkst du jetzt im Moment als Bibeltextkenner, da ist doch vom Tempel die Rede. Kommt hier in diesem Text in Vers 21 vor, 22 in der Übersetzung auch nochmal. Tatsächlich kommt das Bild vom Tempel im Neuen Testament ab und zu vor, aber immer in einer polemischen Abgrenzung. Niemals im Sinne eines Gebäudes, sondern immer in einer Abgrenzung zu dem Tempel in Jerusalem, solange es ihn noch gegeben hat, oder den heidnischen Tempeln, die man ja überall sehen konnte. Wenn Paulus oder andere vom Tempel reden, dann meinen sie immer einen geistlichen Tempel. Meinen sie immer sozusagen ein geistliches Gebäude mit lebendigen Steinen, die zusammen sind, so wie hier auch, die miteinander wachsen. Also, nicht ein Haus ist Gemeinde, nicht ein Kirchengebäude, sondern eine Wohngemeinschaft. Ich weiß nicht, ob jemand, oder ich vermute mal, der ein oder andere hat schon mal in einer Wohngemeinschaft gelebt oder lebt in einer Wohngemeinschaft mit mehreren Leuten zusammen. Das Wichtigste daran, nachdem so die erste Euphorie verflogen ist, weil man ja hier was ganz anderes macht und es total toll ist, das Wichtigste daran sind Regeln. Küchenregeln habe ich da mal gefunden oder einen Putzplan. Sonst wird's mühsam. Sonst wird's ganz mühsam, weil man ja nicht mehr bei Mama lebt, die oder Papa, die alles machen, sondern man muss jetzt hier irgendwie selber das regeln. Man kann sich nicht mehr auf andere verlassen. Und das mag dann mal klappen und mal auch nicht klappen. Also es braucht Ordnung. Es braucht sozusagen eine Grundlage. Es braucht etwas, was das Leben, was man nun miteinander hier so ganz alternativ oder zumindest in München preiswerter gestalten will, dass das irgendwie funktioniert. Und so eine Art Grundlage, so ein, wenn nicht Putzplan, wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, gibt es hier auch. Paulus sagt, es gibt eine Grundlage für uns, für euch als Gemeinde. Ihr seid als Gemeinde gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Eckstein Christus Jesus ist. Paulus bringt hier eine Grundlage des Miteinanders, dieses geistlichen Gebäudes, dass es konkret werden kann. Und er bringt hier zwei Grundlagen. Das eine ist hier das Fundament der Apostel. Apostel waren die, zumindest in dem Verständnis von Paulus, die verbindlich das Wort Gottes sagen konnten. Also das, was wir an verbindlichem Wort Gottes im Neuen Testament haben, ist apostolisches Wort. Ist also das, was der Apostel im Namen Gottes sagen konnten. Deswegen, wenn wir mal ein bisschen großzügig sind, damals gab es das noch nicht, aber wenn wir das Neue Testament nennen oder die Bibel noch ein bisschen weiter fassen für uns, dann können wir sagen, dass die Grundlage der Apostel, das Fundament der Apostel ist die Bibel. Das, was uns also über die Jahrhunderte und Jahrtausende überliefert wurde und bei uns angekommen ist als Wort Gottes. Das ist die eine Grundlage, auf der Gemeinde steht, auf die Regelung, die Ordnung, nach der wir fragen, auf die wir reagieren. Die Bibel. Das andere hier, was angesprochen ist, sind die Propheten als nächstes. Da kann man jetzt streiten, da sind sich die Gelehrten nicht ganz einig, was jetzt genau damit Paulus meinen könnte. Manchmal wird das unser Altes Testament, wird manches Mal als die Mose und die Propheten oder Gesetz und Propheten bezeichnet. Das könnte hier gemeint sein. Ich halte es zumindest für wahrscheinlicher mit noch anderen, dass es Prophetie meint, in dem Sinn, wie Paulus dieses Wort damals auch benutzt hat, nämlich, dass dieses Wort Gottes aktuell in die Situation hineingesagt werden muss. Es ist also nicht nur darum geht, ein Buch zu haben, auf das man sich jetzt verlässt oder was sowas wie ein Gesetzbuch für einen ist, sondern es geht darum, dass dieses Wort heute gesagt wird, dass es heute lebendig wird. So ähnlich wie Ruth uns das ganz am Anfang heute gesagt hat, dass also das, was dass Gottes Reden erfahrbar wird in unserem Miteinander. Dass also das, was wir in der Bibel lesen, das, was wir an Eindrücken haben, was wir eben miteinander austauschen, dass das zum Wort Gottes wird. Das ist die Basis, das Fundament von Gemeinde. Und er sagt hier, wieso wird das zum Fundament? Weil der auferstandene Herr inmitten seiner Gemeinde lebt und redet. Also ob es die Bibel ist, ob es Lieder sind, ob es anderes miteinander reden, wird dort, wo Jesus redet, dort geschieht das, dass dieses Ordnende, diese Grundlage deutlich wird. Deswegen kommen wir nicht ohne Bibel aus, gar keine Frage. Sie ist und bleibt Grundlage für unser Leben. Aber sie muss gesagt werden, sie muss deutlich werden, in dem, wie wir miteinander reden. Weil Jesus als der auferstandene Herr unter uns redet. Das ist der, der das Miteinander ordnet. Paulus sagt es dann auch nochmal etwas weiter gefasst oder mit einem anderen Ansatz. Er sagt, dass wir den Geist empfangen haben, ist hier die Grundlage. Ist das, was uns zum lebendigen Haus macht, zur lebendigen Wohngemeinschaft. Oder Gott wohnt mitten unter uns durch seinen Heiligen Geist. Also diese Unmittelbarkeit, die durch den Geist Gottes unter uns lebt, das ist das, was uns als Gemeinde miteinander verbindet in Einheit und wie wir miteinander unterwegs sind. Ich habe mal versucht, das so zusammenzufassen, sozusagen trinitarisch, also von Gott her, unsere Gemeinde ist eine geistliche Einheit, also ein Ist. Das ist nicht etwas, wo man sagen, wäre schön, wenn, sondern das ist so. Das sagt uns dieses Wort. Und sie besteht darin, dass sie eine Lebensgemeinschaft ist im Heiligen Geist, also in der Gottesgegenwart in seinem Geist. Und dass sie gegründet ist auf das Wort des Auferstandenen, wie auch immer es zu uns kommt, wie auch immer Jesus heute redet. Und dass wir in der Gemeinschaft sind mit dem Vater im Himmel. Er also sozusagen Teil dieser Wohngemeinschaft ist. Das ist natürlich bildliches Reden, aber das versucht uns deutlich zu machen, was Gemeinde ausmacht. Unsere Gemeinde ist eine geistliche Einheit im Heiligen Geist als Lebensgemeinschaft, gegründet auf das, was Jesus heute sagt. Der Auferstandene redet unter uns und in der Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Also eine Wohngemeinschaft. Und mein Impuls, meine Ermutigung soll zum Schluss sein, lasst uns leben, was wir sind. Lasst uns das schon fröhlich feiern und das wahrnehmen, dass wir auf dem Weg sind, aber lasst uns das leben. Lasst uns nicht von den Unterschiedlichkeiten her denken, so wichtig sie sind und so sehr wir auch darüber im Gespräch sein müssen, gar keine Frage. Aber es ist immer die Frage, was vor der Klammer steht. Ob vor der Klammer steht, dass wir die Unterschiedlichkeiten wahrnehmen, die wir ohne Frage haben und uns dann mühsam erst zusammenfinden müssen. Oder ob wir sagen, wir sind in Christus eins. Das ist das, was uns verbindet. Das ist das, was Gemeinde ausmacht. Deswegen sind wir miteinander unterwegs. Und dann lasst uns über unsere Unterschiedlichkeiten reden. Und dann wird vielleicht manches ein bisschen relativiert, was uns ganz wichtig ist, weil ich merke, anderen ist anderes ganz wichtig. Anderes wird für mich zur Herausforderung oder auch zur Ermutigung. Aber wir sind miteinander im Gespräch. Aber wir kommen von einer gemeinsamen Basis her. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn man eine Basis hat, von der oder auf der man sich bewegt und von da aus die Unterschiedlichkeiten wahrnimmt oder ob die Unterschiedlichkeiten zu etwas Trennendem werden. Leider, ich meine, da leben wir nicht in einer, soll ich sagen, in einer Blase. Leider ist es so, dass oft das Trennende viel stärker wird als das, was miteinander ist. Ich möchte uns dazu ermutigen, das zu leben, was wir sind und uns so in Christus wahrzunehmen. Und das dann auch mit allen Unterschiedlichkeiten, die wir haben, auszuhalten, neu in den Blick zu bekommen und uns da zu finden. Gott segne uns dazu. Amen.